freue mich, euch etwas über einen Glaubenshelden sagen zu dürfen. Und ich bete noch vorher. Ich danke dir, Jesus, dass du uns Menschen vor Augen führst in deinem Wort, die uns hilfreich sein können, indem wir uns an ihnen orientieren. Neben dem, dass wir uns an deinem Sohn Jesus Christus und an dir orientieren, da hast du Menschen, die ja Glaubenshelden sind, warum auch immer. Und ich bitte dich, dass du uns das aufschließt, dass du Gnade schenkst zum Reden und Gnade zum Hören. Ja, es geht heute um einen neuen Glaubenshelden. Wir hatten in den letzten Wochen bereits drei, die ersten beiden eher nicht so bekannt, so Helden zweiter Klasse, sagt mancher. Der Aaron, der ein Sprecher für den großen Glaubenshelden Mose war, sein älterer Bruder. Also Aaron war der Ältere. Kaleb, den zuversichtlichen Kundschafter, der sein ganzes Vertrauen auf Gott setzte, wo alle anderen sagten, da sind Riesen und wir können dieses Land nicht einnehmen. Und zuletzt, am letzten Sonntag, Simson, der charakterschwache Richter, aber im Glauben, er lebte im Glauben mit dem, was vor seinen Füßen lag. Und heute geht es um Elia, einen der größten Propheten, der uns in der Bibel beschrieben wird. Elia, der Tischbiter oder Tischbiter, wie von ihm gesprochen wird, lebte im 9. Jahrhundert vor Christus, während der Regierungszeit der Könige Ahab und Ahasja im Nordreich Israels. Er war so ein Einzelprophet, der alleine unterwegs war, wahrscheinlich in irgendeinem Fell gekleidet und lebte von dem, was er fand oder was Menschen ihm gegeben haben. Und was zeichnete diesen Propheten Elia aus? Er hatte eine innige Beziehung zu Gott. Er war leidenschaftlich, kämpfte mutig für die Sache Gottes, dass Gott alleine die Verehrung galt. Er war bereit für schwierige Herausforderungen und er war offen für Wunder. Verbunden mit Gott, er hörte Gottes Stimme. Es heißt immer wieder, die Stimme Gottes oder das Wort Gottes kam zu ihm. Und er hat es verkündigt, furchtlos, dem Volk, dem gottlosen König, egal wie die reagierten. Er hat ihm vertraut, auch wenn es unangenehm wurde. Er betete voller Glauben, das Feuer vom Himmel fiel, ein Toter wurde auferweckt durch ihn und auch lebensbedrohliche Situationen hat er ja überstanden und er hat sich nicht vom Glauben abhalten lassen. Er war offen für Wunder. Es wird berichtet, dass er mal auf der Flucht wieder war, an einem Fluss sich befand. Aus dem Fluss hat er Wasser getrunken. Die Raben kamen morgens und abends und haben ihn mit Brot und Fleisch versorgt. Später ist er dann bei einer armen Witwe untergekommen, zur Zeit der Hungersnot, die damals war, und hat dann ihr letztes bisschen verlangt, dass er das zur Speise bekam. Und dann ist das Wunder geschehen, dass das Mehl im Topf nicht zur Neige ging und das Öl im Krug nicht zum Ende kam, bevor eben diese Hungersnot zu Ende sein würde. Das ist alles zu lesen in 1. Könige Kapitel 17. Lese ich uns im Einzelnen nicht vor, sondern nachher die Verse, auf die ich besonders eingehen möchte. Elia war überzeugt von der Wahrheit. Damals war es so, dass ganz viele Israeliten den Gott oder den Götzen Baal verehrten und zu den Ritualen für diesen phönizischen König oder für diesen phönizischen Gott gehörten Menschenopfer, Kindesmissbrauch, Vergewaltigung, grausame, abscheuliche, menschenverachtende Praktiken. Und von König Ahab heißt es, der israelitische König, er war schlimmer als alle vor ihm. Er trieb es schlimmer, was seinen Götzendienst anging. Und er wurde dazu verführt, auch von seiner Frau Isebel, der Tochter eines phönizischen Königs aus Sidon. Und die brachte ihn dazu, diesem Gott und anderen Göttern und Göttinnen zu opfern. Isebel bekam, oder anders, erst einen wichtigen Satz. Elia hatte eine ganz klare Botschaft für das Volk, für den König und die Königsfamilie. Hört auf damit, wendet euch wieder dem einzig wahren Gott zu, Jahwe. Und dafür hasste ihn Isebel, sie wollte ihn am liebsten umbringen. Aber Elia ließ sich von seinem Weg nicht abbringen. Er verkündigte Ahab, er tritt vor Ahab. Ahab bezeichnet ihn als seinen persönlichen Feind. Und er kommt zu Ahab und sagt, es wird nicht mehr regnen in diesem Land, bis ich den Befehl dazu gebe. Und dann kommt eine 3,5-jährige Dürrezeit. Und schließlich das Finale, Elia fordert den Gott Baal und den Gott Israels zu einem großen Showdown heraus. Dazu sorgt Elia dafür, dass die ganzen Israeliten auf den Berg Karmel kommen, dass die vielen Hunderte von Propheten von dem Gott Baal und von der Göttin Asherah sich da versammelten. Und er sagte dann zu ihnen, so, jetzt baut einen Altar, schichtet Holz darauf, zerteilt einen jungen Stier, bereitet das vor, aber legt kein Feuer daran. Ich werde dasselbe tun. Und dann sagt er, dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen und ich will den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antworten wird, der sei der wahre Gott, steht in 1. Könige 18, Vers 24. Und dann springen sie stundenlang um diesen Altar herum, beten und rufen zu ihrem Gott, tanzen sich in Trance und nichts geschieht. Elia wird, er fordert sie sogar noch heraus, er macht sich lustig über sie. Er provoziert sie geradezu und sagt, ruft laut, denn er ist ja ein Gott, vielleicht denkt er nach oder er ist mal zur Seite gedreht, er muss mal austreten oder er ist auf Reisen oder er schläft und wird wieder wach. Aber es passiert nichts. Sie ritzen sich mit Schwertern und Spießen, sodass Blut läuft, aber der Gott Baal antwortet nicht. Dann baut Elia einen Altar aus 12 Steinen, schichtet Holz darauf, zerteilt den jungen Stier und gibt Anweisung, so jetzt schüttet ganz viel Wasser über das Holz, über das Opfer, macht einen großen Graben um diesen Altar herum und dann gießt so lange Wasser drüber, bis dieser Graben vollläuft mit Wasser. Und dann betet Elia, erhöre mich, o Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. 1. Könige 18, Vers 37. Was passiert? Feuer fällt vom Himmel, verbrennt das Opfer samt Holz, samt Steinen, samt Erde und leckt das ganze ganze Wasser im Graben auf. Und die Israeliten fallen auf ihr Angesicht und geben Gott die Ehre. Kurze Zeit später, ich mach's kurz, betet Elia um Regen und auch das geschieht nach 3,5 Jahren Dürre, lässt es Gott regnen und Elia läuft zurück vom Berg hinunter in der Kraft Gottes. Was für ein Vorbild im Glauben, der Prophet Elia. Aber ich habe ihn deshalb nicht als Glaubensheld für meine Predigt ausgewählt. Ich wollte euch das nur kurz sagen, was mit dem so los war, wie der drauf war. Die Gründe für meine Überlegungen stehen im 19. Kapitel. Dazu, das ist an, lese ich uns mal zunächst die ersten 4 Verse aus 1. Könige 19. Ahab berichtete Isebel alles, was Elia getan hatte, vor allem wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hat. Also er hat da mindestens an die 1000 Propheten töten lassen. Da schickte Isebel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es sowieso aus sein mit mir, wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Das ist das Gebet Elias. Elia, eben noch mutig, glaubensstark, plötzlich voller Angst, depressiv, lebensmüde. Er war auch nur ein Mensch, wie du und ich. Was war geschehen? 3,5 Jahre hat er im geistlichen Kampf gestanden. Keine menschliche Unterstützung. Wir lesen nichts von irgendeiner Familie, die mit ihm um ihn war. Wir lesen nichts von Glaubensgeschwistern, die ihn vielleicht unterstützt hätten. Aber Gott hielt ihn aufrecht. Dann der Kampf mit den Götzendienern auf dem Berg. Um ein Ringen, ein stundenlanges Ringen darum, wer ist der wahre Gott? Ein Kampf um Leben und Tod, auf Leben und Tod. Und dann schließlich die Morddrohung der Königin Isabel. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann. Das schwöre ich. Und es ist interessant, im griechischen Text steht hier noch ein Satz, bist du Elia, ich bin Isabel. Das muss ihn so erschreckt haben, dass er panische Angst bekam. Er war körperlich, nervlich, seelisch, geistlich am Ende. Und er rennt um sein Leben. Und ich habe in einer Übersetzung des Schweizer Erweckungspredigers Franz Eugen Schlachter einen sehr interessanten Satz gefunden, wie er nämlich den Vers, ja, ihr müsst doch was sagen, Mensch, ich lese hier 4 Verse und ihr sagt nicht einmal, Mensch, wir sind noch beim ersten, das ist der zweite, schaut ihn euch nochmal an, dann verinnerlicht ihr das auch noch. Und Mahmoud, du guck nach der Übersetzung. Muss das überhaupt mal kontrollieren? Okay. Der dritte und der vierte Vers. Im dritten Vers habe ich in dieser Schlachterübersetzung einen Wort, einen kleinen Satz gefunden, der heißt es, als er das sah, machte er sich auf und ging fort. Und ich habe mich gefragt, was sah er? In den anderen Übersetzungen heißt es immer, panische Angst oder Angst erfasste ihn und er floh. Hier steht, als er das sah. Und er hat bestimmt keine Videobotschaft gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass er ein innerliches Bild hatte, weil er wusste, er kannte Situationen, in denen er verfolgt wurde, in denen er fliehen musste. Und ich stelle mir vor, hat ein innerliches Bild gehabt und das hat ihn so erschreckt, dass er nichts anderes im Sinn hatte, als zu fliehen, um sein Leben zu retten. Und was man sagen kann, er sieht definitiv auf die Umstände und nicht auf Gott. Und ich habe mich gefragt, welche Gedanken mögen wohl in seinem Kopf vorgegangen sein? Ich bin ausgeliefert. Isabel bringt mich um. Es ist aus mit mir. Wer soll mir helfen? Unermüdlich habe ich mich abgemüht, habe darum gerungen und gekämpft, dass das Volk zurück zu Gott kommt. Aber vergeblich. Ich bin alleine. Keiner steht mir zur Seite. Das ist mein Ende. Nichts wie weg. Und so weiter und so weiter. Und das hat vielleicht gerattert in seinem Gehirn wie so ein Gedankenkarussell. Und durch seine Bewertung dieser Situation bringt sich Elia selbst in die Opferrolle. Ich bin am Ende, keiner hilft mir, alle sind gegen mich, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Er ist enttäuscht, verzweifelt, mutlos, hoffnungslos und flieht nach Beersheba in Richtung Süden. Und ich habe nachgeschaut, das sind mindestens 180 Kilometer gewesen, von hier bis nach Hamburg, zu Fuß und nicht mit richtig guten Wanderschuhen. Da ist er hingeflohen. Ich denke, der war so voller Adrenalin, dass er dahin quasi geflogen ist. Und da lässt er seinen Diener zurück, geht noch eine Tagesreise weit in die Wüste, wo er sich unter einen Ginsterstrauch oder Wacholder setzt und bittet Gott, sterben zu können. Herr, ich kann nicht mehr, lass mich sterben. Ein bisschen eigenartig fand ich, Elia flieht vor Isabel, weil sie droht, ihn umzubringen und kommt zu Gott und bittet ihn, ich will sterben. Hätte auch einfacher haben können, aber so ging's. Und dann schläft er ein unter diesem Ginsterstrauch. Kennen wir das nicht auch? Kennen wir das nicht auch, dass wir auf Umstände schauen, auf Menschen schauen, statt auf Gott? Und ich werde mich jetzt mal outen, indem ich euch sage, ich kenne das zu gut, mir über dieses und jenes viele Gedanken zu machen, auch schlechte Gedanken, zu grübeln, wie etwas ausgehen könnte, warum mir das nicht gelungen ist, warum habe ich mich nicht so oder so entschieden, warum? Ich kenne es, dass depressive Gedanken mich nachts überfallen oder morgens, wenn ich aufstehe Und ich muss mich dann erstmal wieder sammeln und muss sagen, Gott, das muss ich dir geben. Wenn mir es nicht gelingt, aus meinem Gedankenkarussell auszusteigen, wenn ich es nicht schaffe, das zu lenken und zu leiten, dann wird das gefährlich, dann kann das sehr gefährlich werden. Fachleute sprechen hier von einem sogenannten Toxic Brain. Wir vergiften unser Gehirn mit unseren eigenen Gedanken, mit unseren eigenen Bewertungen von Umständen und Situationen. Und wenn ich einen falschen oder wenn ich einen schlechten Gedanken häufig genug wiederhole, so im inneren Dialog mit mir selbst, und ich rede ja auch wirklich mit mir selbst, ich sage dann manchmal zu mir selbst, Mensch, Leute, und meine aber nur mich. Ich rede mit mir, und dann erscheint er mir irgendwann als wahr und erstrebenswert. Ich muss das nur häufig genug tun. Und ja, ich werde mich weiter outen, aber Moment mal bitte. Ich habe gesagt, ich werde mich nochmal outen. Ich werde hier an dieser Stelle gnadenlos von meiner Frau konfrontiert, wenn sie sowas mitbekommt. Und es gelingt mir nicht immer, diese Gedanken zu verheimlichen. Und so ist es natürlich zwangsläufig so, dass sie mir das spiegeln kann. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Meist reagiere ich etwas säuerlich. Aber grundsätzlich bin ich dankbar für die Korrektur und sie hat im Prinzip ja recht. Ich halte mich prinzipiell für einen positiven und optimistischen Menschen, aber ich habe hier ein deutliches Lernfeld, mit pessimistischen Anwandlungen und Gedanken richtig umzugehen. Und es gibt in der Bibel eine ganz klare und deutliche Antwort darauf. Und das ist ein beständiger Prozess, zu dem wir bereit sein sollten, auf den wir bereit sein sollten, uns einzulassen. Römer 12, Vers 2 sagt Paulus, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und ich will es mal ganz deutlich sagen, der eigentliche Kampfplatz für uns als Christen oder für den Menschen schlechthin sind unsere Gedanken. Hier versucht unser Feind, der Satan, seine Macht auszuüben, uns zu vergiften. Toxische Gedanken, giftige Gedanken rufen negative Gefühle hervor. Negative Gefühle beeinflussen unsere Gesundheit. Das, worüber ich regelmäßig nachdenke, nimmt Raum in mir ein. Beunruhigende Gefühle wiederum lösen toxische Gedanken aus, führen zu toxischen Träumen, führen zu toxischen Kettenreaktionen in unserem Innern. Wir haben es hier mit Stresschemie zu tun. Da sind tatsächlich chemische Stoffe dran beteiligt. Und ich meine hier nicht Stresschemie, die gut ist, die wir brauchen, damit wir überhaupt irgendwas leisten können, sondern den schlechten Stress. Ich glaube, Distress genannt. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber ich glaube, es gibt Eustress und Distress. Und den meine ich, der zur Folge haben kann und meist zur Folge hat, dass wir Bluthochdruck bekommen, dass wir Rückenprobleme bekommen, dass unser Immunsystem geschwächt wird, dass unser Darm gereizt wird. Wir denken oft viel zu kurz und denken, ja, ich habe mir das oder das eingefangen. Und wir denken wahrscheinlich nicht als allererstes, oh, mögen da vielleicht giftige Gedanken in mir sein? Aber mir ist das bei der Vorbereitung dieser Predigt sehr, sehr deutlich geworden. Wir können nicht verhindern, dass schlechte Gedanken in unseren Sinn kommen, dass sie über uns kommen. Die kommen einfach angeflogen und fragen nicht, dürfen wir mal bei dir landen. Aber wir können verhindern, dass sie sich in uns festsetzen. Dass wir ihnen Raum geben in uns und kann sagen, ja, such dir mal einen schönen Platz aus in mir. Und dann kommen noch ein paar andere dazu und dass sie dort ihre giftige, ihre toxische Wirkung entfalten und uns nachhaltig schaden. Sie machen uns im schlimmsten Fall krank und kaputt. Sie haben das Potenzial dazu. Und auch hier gibt es eine ganz klare, deutliche Bibelstelle, die uns ermahnt. 2. Korinther 10, Vers 5. Und wir reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche, destruktive Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Das ist die Methode, die uns hier an die Hand gegeben wird, wie wir mit Gedanken, wie wir mit negativen, schlechten Gedanken umgehen, wenn die anfangen, sich in uns einnisten zu wollen. Und ich kann euch sagen, gut, ich meine, das wisst ihr alle wahrscheinlich selbst, wenn ihr ein bisschen drüber nachdenkt, die Gefahr ist wirklich sehr groß, dass die sich einnisten, dass die immer wieder zum Vorschein kommen und wir müssen eine gute Umgangsweise damit finden. Aber nochmal zurück zu Elia. In Vers 5 heißt es, plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm, forderte ihn auf, Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot. Und ihr habt wieder nicht aufgepasst. Hier ist 6. Ihr müsst auch was sagen. Okay. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, circa 430 Kilometer südlich von Beersheba kam. Und da habe ich mir vorgestellt, ich wandere von hier bis nach Frankfurt. Hab schon gesehen, wie ich meine Schuhe anziehe und mir so überlegt, wie viele Tage werde ich da wohl brauchen durch das schöne Sauerland. 430 Kilometer ist er dann noch weiter nach Süden gewandert. Elia war geflohen, er hatte zunächst eben auf die Umstände geschaut und wollte sterben, aber Gott ist da und sorgt für ihn. Und er bekommt so viel Kraft, dass er auch diese Strecke, den viel längeren, noch beschwerlicheren Weg gehen kann, und dann kommt er am Berg Horeb an dem Gottesberg. Und da ging er in eine Höhle, blieb dort über Nacht, und dann kam das Wort des Herrn zu ihm, und er sprach: Was willst du hier, Elia? Und ich dachte: Gott, du bist ja echt witzig. Du schickst ihn von diesem Ort Beersheba an den Gottesberg Horeb, und dann fragst du: Was willst du hier? Du hast ihn doch hingeschickt. Also, Elia wird vielleicht auch ein bisschen überrascht gewesen sein. Wer redet da zu mir und fragt mich das? Aber Elia schüttet sein Herz aus, heißt es in Vers 10. Braucht mich nicht erinnern, den habe ich jetzt diesmal gerade nicht hier. Okay. Okay. Ah, jetzt wundert ihr euch bestimmt, wie ich das so weit voraus planen konnte, das alles so zu machen. Aber ist so passiert. Habe ich bewusst gewollt, dass ich den Vers euch nur so nenne. Elia schüttet sein Herz aus, indem er sagt: Ich habe für den Herrn geeifert. Er merkt noch gar nicht so richtig, ob das wirklich Gott ist, der zu ihm spricht. Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht, und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber jetzt kommt ein Vers, und das ist der 11. Und ihr habt den Beweis. Der 10. war nicht da, der 9. Er aber sprach: Komm heraus, tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und es geschah, nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und das ist jetzt die Gelegenheit, dass Elia tatsächlich eine Gottesbegegnung bekommt. Und es geschah, als der Elia das hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel, und er ging hinaus an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach: Was willst du hier, Elia? Also nochmal dasselbe von vorne. Und jetzt kapiert Elia in der Stille, er ist in der Gegenwart des Herrn. Und dann erzählt er das nochmal. Ich bin alleine übrig geblieben und sie wollen mich umbringen. Und dann sagt der Herr zu ihm, Elia, kehre wieder um. Zurück auf deinem Weg, durch die Wüste wandere nach Damaskus und dann geh hin und salbe den König sowieso und den König sowieso, den einen über irgendein Teilgebiet, den anderen über Israel und dann salbe deinen Nachfolger Elisa, das will ich euch jetzt alles gar nicht erzählen, das könnt ihr alles nachlesen ab Kapitel 19 und so weiter. Und Elia tut das. Und dann sagt Gott noch einen hochinteressanten Satz. Er sagt, ich habe in Israel 7000 übrig gelassen. Nämlich die, die nicht die Knie vor den Götzen gebeugt haben. Und denkt nochmal dran, was Elia vorher gesagt hat. Ich, armes Würstchen, bin alleine übrig geblieben. Alle sind gegen mich, sie trachten mir nach dem Leben. Aber Gott sagt, ich habe 7000 übrig gelassen. Also ihr seht, Elias Bewertung der Situation war eine andere, eine falsche. Er dachte, er sei allein übrig, aber Gott, der das Ganze sieht, hat noch 7000 übrig gelassen. Und so wird, wie Elias, auch unser Glaube auf die Probe gestellt. Wir werden Angst haben, immer wieder. Aber seid getrost, heißt es in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir dürfen zu Jesus kommen, wir dürfen unser Innerstes nach außen kehren, auch den Ort, wo die Angst sitzt, und dürfen eine bewusste Entscheidung treffen, ich gebe der Angst in meinem Leben keinen Sitz und kein Stimmrecht. Aber dazu müssen wir sie uns eingestehen. Und zwar müssen wir schonungslos aufdecken, welche Gedankengänge in uns ablaufen. Und dazu brauchen wir die Zeit der Stille mit Gott. Erst da konnte Elia sein Herz ausschütten und wusste, jetzt hört Gott mich. Und die Stimme Gottes kam zu Elia in einem sanften, in einem stillen Säuseln, so heißt es da. Und wenn du Angst hast, wenn schlechte Gedanken dich plagen, dann sprich mit Gott darüber. Verdränge sie nicht, tu nicht so, als seien sie gar nicht da, denke sie nicht schöner, als sie sind, und wir können schon sehr, sehr hässliche Gedanken denken, aber Gott hat kein Problem damit. Er kann das gut hören. Und bete zu Gott, Gott, nimm mir meine Angst. Lass mich nicht auf das Problem sehen, nicht auf die Umstände, lass mich auf dich sehen. Lass mich die Sache in deine Hand legen. Kämpfe du für mich. Lass mich ruhen bei dir, Gott, gib mir Frieden. Und so lasst uns alles, was auf unseren Schultern lasten will, was uns niederdrücken will, in die Hand Gottes geben. Und wenn du das nächste Mal Angst verspürst, und mein Arbeitskollege sagt immer, es gibt ja so viele Leute, die sagen, ich habe keine Angst. Und dann sagt er immer, ein bisschen Schiss hat jeder. Und das ist manchmal aber auch ein bisschen mehr als nur ein bisschen. Und wenn die Angst uns überfallen will, dann sage, Gott ist hier an diesem Ort. Gott ist hier an diesem Ort. Gott ist hier an diesem Ort. Und das können wir von unseren Alten, von unseren Vorvätern, von unseren Glaubensvätern lernen, die das oft so gemacht haben, solche Schlüsselverse mehrmals zu wiederholen. Und die moderne Gehirnforschung bestätigt, welche Wirkung Wiederholungen von Sätzen haben können, im Negativen wie im Positiven. Das kennt ihr ja auch. Du gehst morgens aus dem Haus und sagst, oh, ich bin spät dran, ich muss mich beeilen. Und kaum hast du das gesagt, fährst du los und alle sind viel langsamer als sonst. Die Ampeln sind natürlich alle rot, wenn du ankommst. Und du lässt dich zu dem Satz hinreißen, oh, immer muss ich kämpfen und immer sind alle gegen mich. Ich komme überhaupt nicht voran. Und wie wär's, diesen Satz zu ersetzen durch, Gott ist an meiner Seite. Und da brauchen wir ihn gar nicht mal zu überreden, weil es ist einfach so, Gott ist da, er ist an unserer Seite. Und ich wünsche mir, dass ich Gott zu jeder Zeit höre, dass ich Gott hier und jetzt zu jeder Zeit vernehme, dass ich im Dialog mit ihm bin, Und nicht erst, wenn ich meine, perfekt zu sein, was ich auf dieser Welt sowieso nicht sein werde. Und wenn Schwierigkeiten kommen, na und? Es ist alleine meine Entscheidung, wie ich auf Umstände reagiere. Wie ich sie bewerte. Ich entscheide, worauf ich schaue. Und muss nicht sagen, die bösen Umstände haben das jetzt mit mir gemacht. Die bösen Menschen haben das jetzt mit mir gemacht. Nein, ich entscheide mich. Es kann niemand mich dazu zwingen, auf eine bestimmte Weise auf eine Situation zu reagieren. Und dieses Entscheiden, wie ich etwas bewerte, das sind letztlich Emotionen. Die Emotionen, die kommen einfach, die passieren. Und dann muss ich schauen, wie gehe ich damit um. Ich habe eigentlich immer die Möglichkeit, das in meinem Kopf zu beeinflussen. Und so möchte ich uns alle auffordern, lasst uns der Angst, den schlechten, den toxischen Gedanken, der Grübelei kein Sitz und Stimmrecht in uns geben. Und ich sage das zuallererst mir selbst. Ich komme jetzt zum Schluss, indem ich kurz mein Statement gebe, warum Elia denn ein Held an meiner Seite ist. Warum ich meine, dass das Kapitel 19 für mich das Wichtigere ist, weil Elia in seiner Glaubenskrise nicht auf seine Erfahrung geschaut hat, nicht auf seine eigene Kraft vertraut hat, weil er sich Gott gestellt hat, ihm begegnete in der Stille und neue Kraft von ihm bekommt, im Glauben weiterzugeben. Er gibt nicht auf. Und das ist für mich ein ganz geniales Vorbild. Wir haben jetzt an den letzten Sonntagen 4 Glaubenshelden kennengelernt. Aaron, Kaleb, Simson und Elia. Vielleicht denkt ihr einfach mal darüber nach, wer in eurer aktuellen Lebensphase vielleicht so ein Glaubensheld sein könnte, der euch zur Seite steht, von dem ihr lernen könnt, wie ihr euren Weg meistern könnt. Neben natürlich dem wichtigsten Glaubenshelden, Jesus selbst, der in uns wohnt. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du uns Menschen zur Seite stellst und nicht nur Glaubenshelden aus dem Alten Testament oder aus dem Neuen Testament, Glaubenshelden, die wir auch in unserer Zeit haben, die für uns ein Vorbild geworden sind. Und ich bitte dich, dass wir von ihnen lernen, dass wir uns ermutigen lassen, uns nicht unter irgendwelche schlechten Gedanken zu begeben, dass wir nicht auf die Umstände schauen und die uns bestimmen lassen, unser Handeln bestimmen lassen, sondern dass wir selbst entscheiden, Herr, ich vertraue mich dir an. Ich gehe so damit um, dass ich diese Gedanken unter deinen Gehorsam Jesus Christus gefangen nehme, dass ich bereit bin, diesen Prozess wirklich durchzumachen, Tag für Tag meine Gedanken erneuern zu lassen, nicht die Denkweise anzunehmen, die in dieser Welt gilt, immer das Schlechte, das Negative zu denken, sondern das Gute zu denken, dass du einen guten Plan mit uns hast. Und dazu bitte ich, dass du uns segnest, dass du mit uns bist und dass du uns festmachst, dass wir den Mut haben, unsere Schwachheit zu bekennen, unsere Ängste zu bekennen und zu erleben, dass du uns frei machst und dass du uns festmachst im Glauben, mutig voranzugehen. Segne uns, Herr. Amen.